Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Einen schönen guten Tag aus dem heißen Warschau. Für politische Hitze sorgt derzeit auch die Entwicklung auf der Linie Warschau-Kiew. Die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky an der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Gdańsk ist weiterhin nicht offiziell bestätigt. Nach inoffiziellen Informationen des polnischen Rundfunks soll Zelensky entschieden haben, nicht nach Gdańsk zu reisen. Mehr dazu gleich im Infoteil. Doch worum geht es eigentlich in dem polnisch-ukrainischen Streit um die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der UPA? Auch darüber berichten wir in dieser Sendung. Die Hintergründe erläutern wir außerdem in einem ausführlichen Explainer auf unserer Internetseite. Immer mehr Polen leben allein und die Zustimmung zu einem EU-Austritt Polens nimmt zu. Das sind weitere Themen unseres Nachrichtenteils. Später in der Sendung blicken wir anlässlich des 35. Jahrestags des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern im Kulturbereich zurück. Wir sprechen mit der ehemaligen Generalkonsulin in Köln und München, Elżbieta Sobutka. Sie erinnert sich an eine Kampagne in Deutschland, die Polen kurz vor dem EU-Beitritt dem deutschen Publikum näher bringen sollte. Außerdem hören Sie einen Archivbeitrag über die Tradition des Trompetenspiels in Wrocław. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde mit dem Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Adam Deniso.
Und heute unter anderem mit diesen Themen: Zelenskys Reise nach Gdańsk weiter ungewiss und V4 wagt Neustart. Die Teilnahme von Ukraine-Staatspräsident Volodymyr Zelensky an der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Gdańsk ist weiter nicht offiziell bestätigt. Nach inoffiziellen Informationen des polnischen Rundfunks soll der ukrainische Präsident bereits entschieden haben, nicht anzureisen. Die Delegation aus Kiew könnte demnach von Ministerpräsidentin Julia Sviridenko geführt werden. Hintergrund ist der Streit um die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der UPA. Präsident Karol Nawrocki entzog Zelensky daraufhin den Orden des Weißen Adlers. Zelensky schickte die höchste polnische Auszeichnung zurück. Bundeskanzler Friedrich Merz hält indes an seiner Reise nach Gdańsk fest. Die Spannungen zwischen dem polnischen und dem ukrainischen Präsidenten ändern nach Angaben der Bundesregierung nichts an seinen Plänen. Regierungssprecher Stefan Cornelius sagte, die Konferenz findet nach unserem Kenntnisstand statt und wie am vergangenen Freitag angekündigt, wird der Kanzler daran teilnehmen. Bereits morgen kommt in Berlin die E5-Gruppe zusammen. Erwartet werden Donald Tusk, der französische Präsident, sowie die Regierungschefs Italiens und Großbritanniens. Thema ist vor allem die Lage in der Ukraine. Polen will am 29. Juni in Gdynia den Vertrag über den Kauf von 3 U-Booten aus Schweden unterzeichnen. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sprach von einem seit 30 Jahren erwarteten Vertrag. Neben den 9 A26-Booten soll Polen im kommenden Jahr ein Übergangsboot erhalten, damit Besatzungen weiter ausgebildet werden können. Das erste neue Boot für Polen ist nach früheren Planungen um 2030 vorgesehen. Parallel dazu führt Präsident Karol Nawrocki in Ankara Gespräche mit Recep Tayyip Erdogan. Es geht um den NATO-Gipfel im Juli, Sicherheitsfragen, Rüstungskooperation und Polens Ambitionen in der G20. Auf dem Programm steht auch ein Besuch bei Aselsan, dem türkischen Rüstungselektronikkonzern. In Gdynia bei Budapest kommen heute die Regierungschefs Polens, Ungarns, Tschechiens und der Slowakei zusammen. Es ist der erste V4-Gipfel auf Ebene der Regierungschefs seit Februar 2024. Donald Tusk, Peter Madjar, Andrej Babiš und Robert Fico sprechen über regionale Zusammenarbeit, EU-Fragen, Sicherheit und aktuelle geopolitische Herausforderungen. Die Visegrad-Zusammenarbeit war in den vergangenen Jahren vor allem wegen unterschiedlicher Haltungen zu Russland und zum Krieg gegen die Ukraine geschwächt. Madjar schrieb zuletzt, die Visegrad-Gruppe funktioniert wieder. Tusk kommentierte das Format mit den Worten: Make V4 great again. Und noch drei Meldungen aus der Kultur und Gesellschaft. Die Universität Warschau und die Jagiellonen-Universität in Krakau stehen gemeinsam an der Spitze des Hochschulrankings Perspektive 2026. Platz 3 belegt die Technische Universität Warschau. Zum Vatertag zeigen Daten von SUS und GUS Veränderungen im Familienalltag. Die Zahl der Väter in Elternzeit stieg von 3.700 im Jahr 2022 auf 57.000 im Jahr 2025. Väter bleiben aber deutlich kürzer zu Hause als Mütter, im Schnitt 43 Tage gegenüber 143 Tagen. Und in Gietzschwaut laufen Vorbereitungen auf das 150. Jubiläum der einzigen kirchlich anerkannten Marienerscheinung in Polen. Die Erscheinungen begannen am 27. Juni 1877 im preußischen Teilungsgebiet. Eine zentrale Botschaft lautete: Seid nicht traurig, denn ich werde immer bei euch sein. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks.
Danke, Adam. Weitere Nachrichten finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Zeit für die Presseschau mit Kuba Kukla.
Der jüngste Konflikt zwischen Polen und der Ukraine über die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der UPA ist nach Einschätzung des Warschauer Politikwissenschaftlers Bartłomiej Biskup vor allem innenpolitisch motiviert. Im Gespräch mit der Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna erklärte Biskup, die heftige Reaktion in Polen wäre vermutlich deutlich schwächer ausgefallen, wenn eine solche Entscheidung bereits zu Beginn des russischen Angriffskrieges getroffen worden wäre. Nun aber zeichne sich eine neue politische Phase ab. Mit der Aussicht auf ein mögliches Kriegsende rücke in beiden Ländern zunehmend die nationale Interessenspolitik in den Vordergrund. Die Ukraine sei heute weniger auf Polen angewiesen als noch in den ersten Kriegsjahren, sagte Biskup. Gleichzeitig beginne in Kiew bereits der politische Wettbewerb für die Zeit nach dem Krieg. Präsident Wołodymyr Zelensky müsse seine Position sichern und greife deshalb stärker auf nationale Symbolik zurück, lesen wir. Auch Polen habe Fehler gemacht, meint der Politologe. Warschau habe es versäumt, wie Großbritannien, Frankreich oder Deutschland zumindest symbolisch Bereitschaft zu einer stärkeren militärischen Unterstützung zu signalisieren. Zwar wären wahrscheinlich keine Truppen entsandt worden, doch Polen habe dadurch an politischem Gewicht verloren. Zugleich hätten anti-ukrainische Stimmungen in Polen spürbar zugenommen, lesen wir weiter. Präsident Karol Nawrocki könne diese Entwicklung nicht ignorieren, wenn er sich als führende Figur des rechten Lagers etablieren wolle. Seine Entscheidung, Zelensky den Opfer des Weißen Adlers abzuerkennen, sei daher vor allem ein innenpolitisches Signal. Zelensky war 2023 vom damaligen Präsidenten Andrzej Duda mit dem höchsten polnischen Staatsorden ausgezeichnet worden, nachdem die Ukraine Ende Mai eine Militäreinheit nach den Helden der UPA benannt hatte, kam es in Polen zu scharfer Kritik. Am 19. Juni entschied Präsident Nawrocki schließlich, die Auszeichnung wieder zu entziehen. Zugleich betonte er, dass Polen die Ukraine weiterhin im Kampf gegen Russland unterstütze. Polens Gesellschaft verändert sich tiefgreifend. Nach aktuellen Daten des polnischen Wirtschaftsinstituts und von Eurostat besteht inzwischen mehr als jeder dritte Haushalt aus nur einer Person, informiert Gazeta.pl. Zwischen 2006 und 2025 stieg die Zahl der Haushalte von 12,7 auf 15,5 Millionen. Besonders auffällig ist der Boom der Einpersonenhaushalte. Ihr Anteil wuchs von 22 auf 35%. Gleichzeitig nahm auch die Zahl der Paarhaushalte leicht zu. Verlierer dieser Entwicklung ist das klassische Familienmodell. Lebten 2006 noch in 37% der Haushalte Kinder, sind es heute nur noch 25%. Auch Mehrgenerationenhaushalte werden seltener. der Anteil der über 65-Jährigen, die mit ihren Kindern zusammenleben, sank von 15% auf 6%. Experten führen den Wandel auf mehrere Faktoren zurück. Sinkende Geburtenzahlen, steigende Lebenserwartung und den Wunsch vieler junger Menschen nach früher Unabhängigkeit. Allerdings stoßen diese Wünsche häufig auf den angespannten Wohnungsmarkt. Polen gehört weiterhin zu den EU-Ländern mit besonders hoher Wohnraumüberbelegung. Das hat auch soziale Folgen. Wenn wenige Generationen unter einem Dach leben, fallen familiäre Unterstützungsnetze weg, etwa bei der Kinderbetreuung oder der Pflege älterer Menschen. Künftig dürften deshalb öffentliche Einrichtungen und private Dienstleister stärker gefordert sein, stellt Gazeta PL fest. 10 Jahre nach dem Brexit hat die Idee eines EU-Austritts in den meisten Mitgliedstaaten deutlich an Attraktivität verloren. Frankreich, die Niederlande, Deutschland oder Dänemark verzeichnen einen klaren Rückgang entsprechender Forderungen. Eine Ausnahme bildet Polen, lesen wir auf dem Portal Strefa Biznesu. Die Erfahrungen Großbritanniens mit schwierigen Verhandlungen, wirtschaftlichen Problemen und unerfüllten Erwartungen gelten vielen Beobachtern als abschreckendes Beispiel. Hinzu kommen der Krieg in der Ukraine und die unsichere außenpolitische Rolle der USA unter Präsident Donald Trump. Besonders deutlich zeigt sich der Stimmungswandel in den Niederlanden. Unterstützten 2016 noch bis zu 40% einen Nexit, sind es inzwischen nur noch rund 10%. Auch in Frankreich hat die Partei von Marine Le Pen ihre früheren Austrittsforderungen weitgehend aufgegeben. In Deutschland wird ein Austritt aus der EU ebenfalls kaum noch ernsthaft diskutiert. Rund 80% der Deutschen befürworten die Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen Union. Polen sticht dagegen heraus. Zwar unterstützt weiterhin eine klare Mehrheit die EU-Mitgliedschaft, doch der Anteil der Austrittsbefürworter ist zuletzt deutlich gestiegen. Lag er jahrelang bei etwa 10%, überschritt er in den vergangenen Monaten mehrfach die Marke von 20% und erreichte in einzelnen Umfragen sogar 25%. Die Mehrheit der Polen bleibt damit zwar proeuropäisch, der Anstieg der EU-Skepsis zeigt jedoch, dass die Debatte über Polens Rolle in Europa wieder an Schärfe gewinnt, stellt Strefa Biznesu fest. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba Kukla. Anlässlich des 35. Jahrestags des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags blicken wir auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Ländern zurück. Bei einer Konferenz des Westinstituts in Poznań zum 50. Jahrestag des deutsch-polnischen Kulturabkommens diskutierten Experten über die Rolle der Kultur für die Annäherung beider Gesellschaften. Eine von ihnen war die ehemalige Generalkonsulin in Köln und München, Elżbieta Sobutka. Sie erinnert an die kulturelle Präsentation Polens vor dem EU-Beitritt und spricht über die Bedeutung der Kultur für die deutsch-polnischen Beziehungen. Frau Konsulin, Sie haben in Ihrem Vortrag über die Jahre gesprochen, bevor Polen EU-Mitglied wurde. Sie haben darüber erzählt, wie Sie das deutsche Publikum für Polen gewinnen wollten in dieser Zeit, bevor Polen EU-Mitglied wurde. Können Sie sich noch daran genau erinnern, wie es war?
Ja, das war eine großartige Herausforderung für uns, für eine konsularische Aufgaben war das Wichtigste, neben der konsularischen Arbeit, also die Vertretung und Schutz von Interessen unserer Bürger in Rhein-Westfalen. Kultur haben wir verstanden als eine große Brücke und auch als eine Chance, über Polen zu erzählen, Polen zu zeigen und für Polen Interesse zu gewinnen. Wir sind daraus ausgegangen, dass das Wissen über Polen mehr ängstlich ist. Und deswegen wollen wir zeigen, dass das kein Hannibal Anteportas ist, sondern wir können einen Mehrwert für die Europäische Union mit uns bringen. Deswegen haben wir uns an großen Projekten, die vor Ort auch waren, beteiligt, zum Beispiel Lichtwochen in Essen. Essener Lichtwochen seit Jahren ist eine Möglichkeit, für fast 3 Monate über ein Land zu sprechen. Und wir haben einen Wettbewerb gewonnen. Ich habe dem Bürgermeister versprochen, wir werden über Beitrittsland, über den neuen Mitglied in der Europäischen Union sehr interessant erzählen und uns zeigen. Und damit haben wir den Wettbewerb gewonnen. Also Millionen Lichter waren Polen gewidmet. Alle Bühnen und Ausstellungssälen waren uns geöffnet. Und mit der Hilfe von dem Außenministerium und Kulturministerium, aber besonders mit der Hilfe von Adam Mickiewicz-Institut, haben wir alle diese Säle und Aufgaben gemacht und gefüllt. Und das war wirklich ein Erfolg. Bis heute erinnern sich die Menschen im ganz Nordrhein-Westfalen über Essener Lichtwochen, die Polen gewidmet wurde. Also so war das erste Jahr der Mitgliedschaft in Essen und Nordrhein-Westfalen. Und das hat Geschichte geschrieben.
Ja, das hat Geschichte geschrieben. Ich war auch da. Ich kann mich noch daran gut erinnern. Es sah wunderbar aus, diese Tausende oder wie Sie sagten noch, Millionen von Lichter in der Stadt. Glühbirnen waren das. Sie haben gesagt, Sie werden über das neue Mitglied Polen dem deutschen Publikum interessant erzählen. Gab es überhaupt Interesse?
Ja, und sogar, das war eine Politik von Nordrhein-Westfalen. Hannelore Kraft war Europaministerin und die haben uns Vertreter von allen 10 Beitrittsländern organisiert und hat eine Tour für uns vorbereitet, quer durch Nordrhein-Westfalen. Erkläre mir Beitrittsländer. Also wir Generalkonsuln oder Vertreter, ich habe das persönlich gemacht, sind wir wie ein Theater auf Rollen, also durch Nordrhein-Westfalen gefahren und in kleinen und größeren Räumlichkeiten haben wir über uns auch informiert, diskutiert, Fragen beantwortet. Also das war ganz, ganz wichtig. Also das war seitens Nordrhein-Westfalen. Aber wir wollen immer zeigen, hier sind wir. Und wir sind an Zusammenarbeit interessiert und haben wir diese Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel Begegnungen auch organisiert. Und Motto von den Begegnungen war, wir Menschen, wir sind Engel, aber nur mit einem Flügel. Um emporfliegen zu können, müssen wir uns in den Armen sinken. Als eine Belohnung hat der Gast einen Flügel, das war von einem naiven Künstler ein aus Holz gemachten Flügel, ein Kunstwerk bekommen. Die haben erzählt, wie die Begegnung mit Polen oder mit Deutschland hat zu was Neues geführt und was Neues im Leben gezeigt oder neue Projekte sind ausgegangen. Auch zum Beispiel, wir wollen unsere lange Tradition auf dem Gebiet der Bildung und Wissenschaft auch zeigen und darüber zu diskutieren. Und unsere Aufgabe war, unsere Idee war, einen Wettbewerb zwischen den Studierenden zu organisieren, mit dem Ziel, die besten Magister-, Doktor- und Diplomarbeit zu belohnen. Und dazu haben wir viele Universitäten aus diesen 4 Bundesländern eingeladen und haben eine Jury, die zusammengesetzt worden war aus Professoren, und die hat die besten Arbeiten gewählt und das war alles feierlich und die Anfänge waren auch nicht so klein, weil die Interesse so groß war. Also als ich nach diesen 5 Jahren Köln verlassen habe, da waren wir mit über 20 Arbeiten und das habe ich auch praktiziert in München und dann hat das Interesse von dem Botschafter gefunden und der Botschafter hat das jetzt übernommen als Preis des Botschafters für die beste Magisterdiplomarbeit bundesweit. Titel war Polonia, Colonia, Bologna. Das zeigte, dass schon im Mittelalter diese Bildungswege und Wissenschaftswege von Polen bis Italien über Köln auch gegangen sind, dass die Studenten studiert haben in Krakau und in Bologna. Also wir wollen diesen Bildungsraum in Europa als eine Einheit sehen, nicht getrennt mit Mauern, sondern dass die freie Berufe, Professoren, Studierenden, die können in dem vereinten Raum frei wandern und studieren.
Doch zurück zur heutigen Konferenz. Kultur als Brücke zwischen Polen und Deutschland. Haben Sie das Gefühl, dass Sie durch Ihre Arbeit eine Brücke zwischen Polen und Deutschland gewissermaßen gebaut haben?
Das war unser Ausgangspunkt, dass wir mit unserer Arbeit und mit unserer Anwesenheit auch die Brücke bauen werden. Aber wir hatten auch großartige Brückenbauer als Muster. Das war der Ministerpräsident Mazowiecki, das war der Ministerpräsident Buzek, früher auch Herr Minister Bartoszewski und auch von der deutschen Seite auch der Didetius auf dem Gebiet der Kultur. Und generationmäßig war er der Kollege auch von dem Professor Bartoszewski. Also da waren die großen Meister unserer Aufgabe und großen Muster. Und das war unsere nicht nur Aufgabe, sondern würde ich ehrlich sagen, unsere Mission, diese Brücke zu bauen und dann die Menschen mitzunehmen, auf dem Weg über die Brücke zu gehen. Weil die Brücke ist nicht, um alleine zu stehen, sondern dass die Menschen dank der Brücke auch sich begegnen werden. Und die muss begangen werden. Und das war unsere Aufgabe. Das ist so, wir brauchen Institutionen, also die machen die Praxis stabiler. Aber wir brauchen Menschen. Und der Aphorist Stanisław Jerzylet sagte, es gibt keinen anderen Weg als von Mensch zu Mensch. Und das war auch unser Motto. Wir müssen auf die Menschen zugehen und die Menschen zu gewinnen und die Menschen zu begegnen.
Und wenn Sie nun in die Zukunft blicken, wie sehen Sie die Zukunft im Bereich Kultur, also die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen im Bereich Kultur? Gibt es noch überhaupt Bedarf an kultureller Zusammenarbeit oder ist das Potenzial schon erschöpft nach so vielen Jahren Zusammenarbeit? Es ist schon erledigt. Nein.
Nein, in keinem Fall. Also das ist never ending story. Und eigentlich jede Generation muss fast von Anfang an gehen. Also man kann das alles mitnehmen, was die früheren gemacht haben. Aber die Ideen haben, weil die Sprache ändert sich. Die Bedingungen sind anders. Auch die Herausforderungen sind anders. Es handelt sich nicht nur um die deutsch-polnische Beziehungen, sondern was wir und die Deutschen mit den anderen für den anderen machen können, für Europa, für Ukraine. Also das ist die nächste Stufe, würde ich sagen. Und Kultur ist ein Instrument, der eine Begegnungsplattform schafft, Vertrauen baut. Und wenn man schon Vertrauen hat und den Partner schon kennt, da kann man über schwierige Fragen diskutieren, auch die mit der Geschichte verbunden sind. Das ist auch wichtig, dass wir ein bisschen idealistisch sein können, dank der Kultur.
Nicht nur praktisch.
Unser Außenminister in der Strategie für Jahre 2026-30 hat die Schwerpunkte gelegt und auch dann geschrieben, dass die Außenpolitik nicht nur von Idealisten gemacht werden soll, aber auch nicht für Zyniker. Und dazwischen liegt ein Bereich, wo wir uns auch finden können. Aber ich denke, dass Kultur gibt uns die Möglichkeit, idealistisch zu agieren und zu denken. Und dann die pragmatischen Technokraten, die können verhandeln. Aber das ist auch schon auf dem Plattform, die von der Kultur gebaut worden ist und geschaffen worden ist. Also ich lege auf Kultur als Sprache, als Vermittlerin, als eine Brücke einen sehr, sehr, sehr großen Wert für heute und für morgen.
Das war die ehemalige Generalkonsulin in Köln und München, Elżbieta Sobotka, am Rande der Konferenz des Westinstituts in Poznań zum 50. Jahrestag des deutsch-polnischen Kulturabkommens. Von Poznań geht es nun nach Wrocław. Die Wroclawer Trompetenspiel gehört seit Jahrhunderten zum Klangbild der Stadt. Seine Geschichte reicht weit zurück und die Melodie ist bis heute zu hören. Ein Archivbeitrag von Erika Dobrzyńska aus den 70er Jahren erzählt von den Ursprüngen dieser Tradition und ihrer Wiederbelebung nach dem Krieg.
Das Trompetenspiel, das die Zeit verkündete, war in den Städten Niederschlesiens schon im 13. Jahrhundert verbreitet. Nach der vom hohen Kirchturm weit und breit geblasenen Zeit richteten sich die Kaufleute und schlugen ihre Läden zu. Danach richteten sich die Einwohner der Stadt und setzten sich an den Mittagstisch. In Wrocław erklang das Trompetenspiel als Uhrenschlag zum ersten Mal im Jahre 1273 vom höchsten Turm der Odermetropole, und zwar vom Turm der Elisabethkirche, als Wrocław die Stadtrechte erhalten hatte. Seitdem ertönte die klingende städtische Visitenkarte jeden Tag zu jeder Stunde bei Sonnenaufgang, wenn die Stadttore geöffnet wurden, bis zum Sonnenuntergang, wenn man sie wieder schloss. Das alltägliche und allstündliche Trompetenspiel wurde dann im Jahre 1832 abgeschafft. Wiedergekehrt ist es auf den Kirchturm der Elisabethkirche am 6. Mai 1960, zum 15. Jahrestag der Befreiung Wrocławs. Bevor es aber als ständiges Signal ertönte, wurde zunächst einmal von den Stadtvätern Wrocławs ein öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben, an dem die Musiker und Komponisten Wrocławs teilnahmen. Die gleiche Stimmenanzahl erhielten schließlich zwei Melodien. Die erste... Und die zweite Melodie. Und diese wurde zum ständigen Trompetenspiel Wrocławs. Sie knüpft nämlich an die alte Volksweise Ve Wrocławiu na Ryneczku, auf Deutsch in Wrocław auf dem Marktplatz, aus dem 15. Jahrhundert an und wurde von einem Absolventen der Wrocławer Musikhochschule und Mitglied des Wrocławer Symphonieorchesters, Michał Dąbrowski, bearbeitet. Dieses Lied wird seit dem 6. Mai 1960 jeden Tag um die Mittagsstunde vom Rathausturm, schon nicht mehr vom Kirchturm der Elisabethkirche, geblasen.
Mit diesem Archivbeitrag endet unsere heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia. Auf Wiederhören.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.